Professor James, Sie sind auf Einladung des Institutes für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern hier in Zürich. Sie haben ausführlich über die Geschichte und die Dynamik der Globalisierung geschrieben. Die Globalisierung ist aber ein bisschen ins Stocken geraten in den letzten Jahren, habe ich den Eindruck. Ja. Würden Sie das auch sagen? Und können Sie sagen, wie sieht es aus? Wie beurteilen Sie die künftige Entwicklung der Globalisierung, vor allem auch angesichts dieser geopolitischen Spannungen und wirtschaftlichen Unsicherheiten, die es gibt?
Ja, in der Tat, also die Globalisierung hat mit der Finanzkrise 2008 einen großen Schock erlebt. Und nach dieser Krise, da haben einige befürchtet, das ist wie eine Wiederholung der 30er Jahre und da kommt
genau
die Aufspaltung.
The Great Depression.
Genau. Aber diese Great Depression hat man eigentlich vermieden. Und die Globalisierung, also Handel und internationale Kapitalströme und auch Bewegung von Leuten, also Einwanderung, Auswanderung, das war noch in den 2010 Jahren sehr, sehr stark. Aber im Vergleich zu der vorhergehenden Periode war das eine Entschleunigung. Und man hat nicht von Deglobalization gesprochen, aber von Slobalization. Slobalization war das Schlagwort.
Okay.
Und dann kam die Corona-Pandemie 2020. Und das erschien einigen, also insbesondere die Kritiker der Globalisierung, als Beweis, dass die Globalisierung destruktiv sein könnte. Und Peter Navarro zum Beispiel, also der zollpolitische Berater, handelspolitische Berater von Donald Trump, hat die Globalisierung als Wurzel, als Quelle von der Pandemie beschrieben und gesagt hat, also die Globalisierung ist die Sünde und die Pandemie ist die göttliche Bestrafung für diese Sünde. Also da war vieles an Denken über Entglobalisierung und dann noch, also Sie haben die geopolitischen Spannungen und die Folgen des Russland-Angriffs auf die Ukraine und dann Folge von dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober im letzten Jahr gesagt. Also das sind die typischen Spannungen, die kommen in einer Zeit, wo die Globalisierung sich umgestaltet. Also da sehe ich, und das war auch in dem Buch über diese Schockmomente, da sind Parallele zu der Welt der 1840er Jahre in Europa oder zu der Welt der 1970er Jahre, wo es plötzlich einen Mangel an den 19. Jahrhundert, einen Mangel an Nahrungsmittel, in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts Mangel an Energie, also die Ölpreissteigerung und die Knappheiten. Und beide waren erstaunlicherweise Auslösungsmomente für eine neue Welle der Globalisierung oder eine große Ausdehnung der Globalisierung. Und in den Mitte des 19. Jahrhunderts, also das war eigentlich die Zeit des klassischen Liberalismus, wo man gesagt hat, man muss die Handelsschranken abbauen und man muss internationalen Handel so weit wie möglich begünstigen, damit wir die billigen Nahrungsmittel bekommen. Sonst leidet die Bevölkerung und die Bevölkerung hat sich auch an den Wahlen dann beteiligt und gesagt, also wir wollen die niedrigen Zölle und wir brauchen das. Also man hat genau beweisen können, wie hoch der Einfluss von einem Zoll auf den Preis von Brot oder von Bier im eigenen Land gewesen ist.
Und würden Sie sagen, die jetzigen Schwierigkeiten mit der Globalisierung, die Verlangsamung der Globalisierung, das ist wieder so ein Prozess, wo sich die Globalisierung vielleicht auch wieder neu erfindet?
Genau. Genau, also das ist eigentlich die Diagnose oder sogar die Prognose,
okay,
dass die Globalisierung jetzt einen neuen Aufschwung bekommt.
Woran sehen Sie das?
Ich sehe das eigentlich schon jetzt in den Handelsziffern, also und auch an die Erholung der Weltwirtschaft. Ich sehe das aber vor allem in der Geschwindigkeit des technologischen Wandels im Moment. Also wir sind in einer Zeit, wo die Technologie sich so schnell verändert, wie es eigentlich noch nie in der Geschichte da gewesen ist.
Sie denken vermutlich an Digitalisierung, an künstliche Intelligenz,
ja,
oder
ja? Ja. Also ich denke auch zum Beispiel an, also man könnte das auch am Beispiel der Entwicklung der Impfstoffe gegen Covid,
okay,
darstellen. Also wie schnell das gewesen ist. Und das war also auch ganz typisch für diese vorangehenden Episoden der Globalisierung. Also dass die Technologie eigentlich schon da ist. Aber die Anwendung muss man erst finden mit der Krise. Und also diese mRNA-Impfstoffe waren eigentlich entwickelt ohne einen genauen Zweck oder aus reiner wissenschaftlicher Neugier oder vielleicht mit dem Gedanken, man könnte diese Impfstoffe gegen ziemlich seltene tropische Krankheiten einsetzen. Und dann kommt Corona und dann in weniger als 12 Monaten sind diese Impfstoffe auf dem Markt. Also das ist eine unglaubliche Geschwindigkeit. Mhm. Also wenn man denkt im Vergleich zu Smallpox Vaccination, das ist sehr, sehr, sehr schnell. Aber vor allem, wie Sie sagen, also das ist die Entwicklung von Information Technology und vor allem von Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz, KI.
Jetzt hat so technologischer Wandel auch immer tiefgreifende Auswirkungen auf die Wirtschaft im Allgemeinen, aber insbesondere auch auf den Arbeitsmarkt. Und es gibt immer auch Verlierer vom technologischen Wandel und die werden sich dann auch wieder politisch artikulieren. Das wird wieder zu Veränderungen auch der politischen Institutionen und der Mehrheiten in Europa führen.
Also das hat es natürlich in der Vergangenheit schon gegeben und in einem Sinn haben wir diese Verwandlung schon durchgemacht. Also indem zum Beispiel in der Stahlindustrie oder beim Kohlenbergbau, da sind die meisten Stellen in den Vereinigten Staaten, auch in Europa, schon verloren gegangen. Also man hat keine große Stahlindustrie in Europa mehr. Also die großen Stahlwerke der Vergangenheit, was die machen, ist eigentlich die Maschinerie für Stahlwerke irgendwo anders, also in Brasilien oder in China oder in Indien. Also diese Wandlung hat schon stattgefunden. Und das ist auch, es ist schwer zu unterscheiden in den Auswirkungen von Globalisierung und technologischer Wandel, also warum Arbeitsstellen verloren gehen. Also man hat auch in diesen letzten 15 Jahren nach der Finanzkrise bei der Verlangsamung der Globalisierung, man hat oft einen Reshoring, sogenannten Reshoring von Stellen gemacht. Aber das war eine Reshoring von Produktion,
ja,
wo wirklich nicht im großen Stile neue Stellen geschaffen worden
genau
sind, sondern wo die Produktion nicht mehr in China stattfindet, sondern in den USA oder in Westeuropa. Aber die Produktion findet dann statt mit Robotern und nicht mit Menschen. Also ich weiß nicht, ob Sie diese deutschen Automobilwerke in Ingolstadt oder München
besucht haben. Da arbeiten viel weniger Leute als noch vor 20
genau,
Jahren.
Genau, also da sieht man einfach nur die Roboter, die da arbeiten. Also das ist faszinierend. Also nur in einigen Fällen, also die letzten
Qualitätskontrolle Stufen, vielleicht
genau
oder so, ja.
Genau.
Genau, ja. Sie haben vor 20 Jahren das große Buch geschrieben, oder Geschichte Europas im 20. Jahrhundert, Fall und Aufstieg, 1914 bis 2001. Und ich frage mich, jetzt sind wir 20 Jahre später, ist dieser Aufstieg weitergegangen, auch über diese Finanzkrise, die Sie sehr genau verfolgt haben, hinauf? Oder ich habe ein bisschen den Eindruck, dieser Aufstieg ist auch etwas ins Stocken geraten der europäischen Integration.
Absolut. Und also Sie sprechen da die Probleme der Vorhersage an. Also ich habe eigentlich gemeint, also damals Anfang des 21. Jahrhunderts, dass was stattfindet, ist ein Konvergenzprozess in Europa. Mhm. Und ich sah Russland auch als Teil dieses Konvergenzprozesses, okay, und sah Wladimir Putin als energischer junger Reformer, der Russland in die Weltwirtschaft eingliedern würde.
Das war und, er vielleicht damals auch.
Also, ja, es ist gemischt. Also er hat eigentlich die Alternative schon damals gehabt. Werde ich etwas wie China machen? Also werde ich Deng Xiaoping und die großen chinesischen Reformen des späten 20. Jahrhunderts nachmachen? Oder werde ich anstatt dessen die Naturressourcen von Russland einsetzen, um durch diese Kontrolle eine Art Auswirkung auf die Politik? Und er hat zwischen diesen Optionen die Entwicklung Russlands als Energiegiganten vorgezogen. Und Energiegiganten bringen auch immer diese Probleme. Also man sieht das im Mittleren Osten, man sieht das in Nigeria, man sieht das in Venezuela. Also das ist viel, viel gefährlicher als die Entwicklung, die China gemacht hat.
Mhm. Und eben die Europäische Union, oder lange galt ja der Satz oder die Erkenntnis, die EU geht aus jeder Krise irgendwie gestärkt hervor. Man hat immer noch mehr Kompetenzen nach Brüssel verlegt. Mhm. Man hat in der Regel einen neuen Vertrag aufgelegt und so. Aber seit der Finanzkrise habe ich ein bisschen den Eindruck, stimmt das nicht mehr automatisch, sondern dieser Block ist auch von Problemen und von Zwist, Streit untereinander beherrscht wie schon lange nicht mehr. Oder täusche ich mich?
Gewiss. Also diese alte Sicht von Europa wird durch Krisen immer stärker. Und
genau.
Jede Krise ist eigentlich ein Testmoment.
Ich glaube, das war Jean Monnet, der das gesagt hat, oder?
Genau, also das hat bestimmt Jean Monnet sehr explizit gesagt. Also Europa geht gestärkt von jeder Krise heraus. Und das erinnert mich ein bisschen, also da ist ein Film aus den 1930er Jahren, also späten 30er Jahren aus Wien, Wiener Geschichten in einem Wiener Café. Und da ist eins von den ständigen Gags in diesem Film, ist ein Kellner, der mit einem vollgeladenen Tablett mit Gläsern stolpert und das immer im letzten Minute auffängt.
Ja.
Also, das kommt immer wiederholt vor. Und am Ende des Films natürlich stolpert er endlich und die Gläser sind überall und das ist nur zerbrochener Glas da. Und also wir sind in der Tat im Moment, genau in diesem Moment, wo diese Gefahren, also das vollkommen Zersplittern des Glases, sehr, sehr klar dargestellt werden. Also Präsident Macron hat vor einigen Wochen gesagt, Europa kann auch sterben. Das ist wirklich ein Entscheidungsmoment, was wir jetzt haben. Und ich mache eine kleine Vorhersage hier, aber die wie immer, wie jede Vorhersage vielleicht scheitern kann, aber es ist eine konditionelle Vorhersage. Also wenn Ukraine noch bis Ende des Jahres durchhält und wenn in den USA die Wahlen nicht von Donald Trump gewonnen werden, dann bricht die Putin-Regierung zusammen und Putin kann den Krieg nicht mehr machen und dann wird Europa wirklich wie gestärkt aussehen. Und man sieht auch, also gerade im Moment, wo die rechten Parteien in Europa, die haben die Wahl, machen sie Unterstützung von Ukraine oder machen sie Pro-Putin-Agitation? Und wie die Premierministerin von Italien das eigentlich schon vorgestellt hat als Modell, ist eigentlich nur die Verteidigung Europas gegen Russland die Möglichkeit, die Europa hat. Mhm. Und die Möglichkeit, die die Rechten haben. Also wenn die nicht das machen, wenn die in Richtung AfD laufen oder in Richtung Bündnis, wie heißt es, Bündnis Sarah Wagenknecht, oder, dann sind sie die verloren.
Mhm. Das würde aber heißen, das Schicksal Europas hängt von den Wahlen in den USA und, ja, von Putin ab.
Ja, leider.
Das ist aber gefährlich.
Das ist gefährlich.
Ist auch ein Zeichen der Schwäche der Europäer selber.
Es ist ein Zeichen der Schwäche, aber es ist im Grunde genommen so. Also nach 1945 war eigentlich insgesamt das Schicksal von Europa immer von Politik in Washington und Politik in Moskau abhängig. Und,
kann man sagen.
Also der Moment, also das war auch ein Krisenmoment in den frühen 60er Jahren nach dem Bau der Berliner Mauer, wo Konrad Adenauer sich von den Vereinigten Staaten in Stich gelassen fühlte und Charles de Gaulle in Frankreich das ähnlich ansah. Also das hat die beiden zusammengeführt. Und im Moment, also es ist auch klar, es ist für jeden europäischen Politiker klar, dass man nicht immer in der Zukunft sich darauf verlassen kann, dass ein Joe Biden amerikanischer Präsident ist. Mhm. Und dass man auch andere Alternativen aufbauen. Aber das dauert Zeit und Europa hat wenig Zeit. In dem Sinne wäre die Trump-Wahl im November eine Katastrophe für Europa.
Mhm. Sie haben viel auch über Deutschland geforscht und geschrieben und Sie haben auch stark die deutsche Identität als eine wirtschaftliche Identität, natürlich auf diesem Wirtschaftswunder, Ludwig Erhard und so weiter. Ist das nicht das Problem von Europa, dass nie eine europäische Identität, außer bei der Elite, wirklich entstanden ist und dass die Menschen eben zuerst Italienerinnen und Spanier und Franzosen und Holländer sind, bevor sie Europäer sind. Obwohl man da ja versucht, irgend so eine Identität aufzubauen. Aber es gibt keinen Sense of Belonging to, oder? Mit Roger Scruton gesprochen.
Ja. Also Sense of Belonging war eigentlich auch ziemlich spezifisch nicht in der Form, wie die politischen Formationen im späten 20. Jahrhundert oder früh im 21. Jahrhundert gewesen sind. Also zum Beispiel in dem Vereinigten Königreich denken eigentlich viele mehr als Engländer oder mehr als Schotten, als Bürger des UKs. Aber in Deutschland, Italien ist das eigentlich viel klarer der Fall, dass man eigentlich die Einheit im 19. Jahrhundert ist in der geschichtlichen Phase ziemlich neu. Und Deutschland ist genau zusammengewachsen aus Bayern und Sachsen und Thüringen und
Preußen
und so weiter. Ja, Preußen ist auch ein Problem. Also warum nannten sich die Einwohner des Staates Preußen? Preußen, denn Preußen ist eigentlich das Gebiet, das außerhalb des alten Heilig-Römischen Reiches liegt.
Weit weg.
Weit weg im Osten und ziemlich weit weg in der Geschichte auch. Und die Rheinländer haben sich nicht unbedingt als Preußen gefühlt. Also um wieder auf Konrad Adenauer zurückgekommen. Er soll angeblich immer beim Überqueren der Elbe gesagt haben, jetzt fängt Asien an. Also das Preußen eigentlich das Barbarische. Er hat natürlich denken wir jetzt anders, aber er hat Asien als Barbarei sich vorgestellt und hat gemeint, Ostdeutschland, also diese großen Agrar, diese Gutshöfe, die Gutswirtschaft, das war eine nicht westliche Form der Wirtschaft
der
und der Sozialformation.
Mhm. Aber eben diese europäische Identität, sehen Sie die entstehen? Oder
ja.
Bei den einfachen Leuten, die Marine Le Pen wählen oder AfD oder ja?
Ja, also zum Teil, weil sie eigentlich so oft in Europa reisen und zum Teil, weil sie auch also Zusammenkünfte haben wie Fußballspiele. Schauen Sie jetzt die letzten Ereignisse der letzten Tage an. Also wo sind die Fans am brutalsten? Wo sind die großen Probleme in Deutschland gewesen bei der Europapokal? Also es ist Serbien und England.
Genau.
Also die Länder, die nicht zur EU gehören, die sich bekämpfen. Und
die Schweizer Fans waren ganz nett.
Die Schweizer Fans sind nett, die ungarischen Fans waren sehr nett. Mhm. Polen, Deutschland, würde man meinen, historisch ist ein großes Problem geworden, ist nicht mehr der Fall. Mhm. Also ja, Serbien und England. Aber okay. Serbien und England sind die Ausnahmen, die eigentlich zeigen, wie stark dieses Europa zusammengewachsen ist.
Jetzt die Schweiz ist nicht Mitglied in dieser Europäischen Union. Und wir haben, unser Problem ist halt einfach, dass wir auch ähnlich wie das Vereinigte Königreich, wir sind Freihändler. Wir halten nicht viel von diesem politischen Überbau. Wir könnten gut leben mit einem wirtschaftlichen Binnenmarkt. Aber muss der bis ins letzte Detail reguliert werden? Könnte man nicht einfach Gassis de Dijon-Prinzip oder wie früher der gute alte Freihandel gegenseitige Anerkennung von Regeln, Mutual Recognition of Rules und nicht Regeln, die in Brüssel gemacht werden, die für alle gemacht werden. Das ist unser Problem. Verstehen Sie das?
Ich verstehe das sehr gut, aber nur finde ich den Vergleich Schweiz zu Vereinigtes Königreich nicht ganz angemessen.
Okay.
Also die Schweiz ist ein kleines Land und hat sich immer als Vermittler gesehen, als Vermittler zwischen also Suisse Romande und der Deutschschweiz und also neutral in den Weltkriegen. Großbritannien ist kein Kleinstaat. Wenn man ein Kleinstaat ist, muss man sich eigentlich den Bedingungen des großen Nachbarn anpassen. Also viele Engländer, Briten, in der Brexit-Debatte haben Singapur als Beispiel angegeben. Aber Singapur ist ein Land, das sehr vorsichtig sein muss in seinen Beziehungen mit China. Also man kann sich nicht leisten, als Politiker in Singapur gegen China Polemik zu machen. Mhm. Das Gleiche ist für die Schweiz, für Norwegen der Fall. Und das wäre eigentlich die Logik von Großbritannien. Aber Großbritannien ist irgendwie zwischen zwei Welten gespalten. Also es sieht immer über den Atlantik zu den Vereinigten Staaten. Es denkt, dass das die natürliche Verbindung ist, mehr als die Verbindung zu Kontinentaleuropa. Aber das ist auch eine Hoffnung, die, also sehen Sie die Geschichte der Zollverhandlungen an, also die Post-Brexit-Regierungen wollten unbedingt ein Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten und sie meinten, die bekommen das leicht mit Donald Trump und Donald Trump ist überhaupt nicht daran interessiert gewesen, Joe Biden auch nicht. Also Großbritannien hat sich eigentlich in die Isolation geworfen, indem sie diesen Schritt zu Brexit gemacht hat.
Letzte Woche hat die New York Times geschrieben, Europa sei in Decline, verliere an globaler Wettbewerbsfähigkeit, an Industrie. Und wenn das so ist, dann müssen wir uns nicht als kleines Land viel mehr global orientieren, als zu stark eben auf unsere Nachbarn fixieren.
Ja, also ich bin erstaunt, dass die New York Times das nur letzte Woche gemerkt hat. Das ist schon ein Prozess, das mehrere Jahrzehnte im Anlauf gewesen, im Anmarsch gewesen ist. Ja, aber Europa muss sich mehr global positionieren. Das ist mir auch klar. Also es ist nicht nur die Schweiz, die sich europäisch oder global positionieren muss. Es ist Europa, die das machen muss. Und ja, also die Schweiz kann vieles, aber also gegen Europa glaube ich auch nicht, dass die Schweiz große Chancen hat.
Mhm. Harold James, vielen Dank für dieses Gespräch
und
noch einen schönen Aufenthalt in Zürich.
Danke. Danke. Sehr gut.